Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bits & Bobs Brunch Club. Ich spreche auch heute wieder mit einer jungen Frau, die ich bewundere. Belinda Vollmann ist nicht nur Unternehmerin in der österreichischen Eventbranche, sondern lebt auch mit einer Behinderung, die auf den ersten Blick nicht sichtbar ist. In unserer heutigen Folge erzählt sie von ihren positiven Erfahrungen, dem Umgang mit ihrer Sehbeeinträchtigung und wie Achtsamkeit ihr geholfen hat, sowohl im persönlichen als auch im beruflichen Alltag erfolgreich und glücklich zu sein. Wir sprechen über ihre psychosoziale Reha, wie sie gelernt hat, mit Unsicherheiten umzugehen und wie sie als Unternehmerin ihren Weg meistert. Zudem diskutieren wir auch noch die Bedeutung von digitaler Barrierefreiheit. Super wichtiges Thema und wie diese in der Praxis umgesetzt werden kann bzw. sollte, weil wir sind lang noch nicht hier am Ziel. Belinda, erst einmal vielen Dank, dass du heute da bei mir im Studio bist, um deine Erfahrungen und Einsichten zu teilen.
Ja, hallo Eva, vielen herzlichen Dank. Es ist mir eine große Ehre, dass ich heute da sein darf.
Sehr cool. Man hört es ein bisschen an deinem Akzent, du bist eigentlich aus Oberösterreich,
ja, genau.
Und heute extra von Wien angereist. Ich habe ganz kurz im Intro angeteasert, dass du in deinem jungen Alter, du bist 26,
genau, ja,
eine unsichtbare Behinderung hast. Wie schaut denn die genau aus? Kannst du das kurz mal beschreiben?
Ja, also ich kann es auf jeden Fall versuchen. Also ich habe eine genetische Netzhauterkrankung, die heißt Morbus Stargardt. Und das ist eigentlich eine Erkrankung, die tritt im Jugendalter auf, also so ab 16 bis 18 würde ich sagen. Und die ersten 15 Jahre von meinem Leben habe ich halt ganz normal gut gesehen. Und es ist grundsätzlich so, dass bei mir das zentrale Sehen nicht funktioniert. Das heißt, auf alles, was ich gerade draufschaue, wo andere ein detailreiches Bild haben oder erleben, ist es bei mir so, dass das entweder verzerrt, verschwommen ist oder grundsätzlich gar nicht mehr sichtbar ist, weil es verschwimmt oder einfach nicht mehr da ist, also nicht mehr sichtbar ist. Und man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wie wenn man ein verschwommenes Bild anschaut, das eine sehr, sehr schlechte Auflösung hat. Mhm. Grundsätzlich. Also das betrifft wirklich das zentrale Sehen in der Mitte und alles rundherum funktioniert aber eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Und deswegen kann ich mich sehr gut orientieren.
Okay. Du hast eine Brille. Das heißt, die hilft dir ein bisschen oder ich frage natürlich so blöd, weil ich es wirklich gar nicht weiß. Wie kann man sich das vorstellen? Kann man das irgendwie optimieren für dich im Alltag?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass ich meine Brille trage, weil ich trotzdem, also unabhängig von meiner Sehbehinderung, eine Dioptrien habe. Also das
okay.
ist wirklich unabhängig.
Also es hat überhaupt
genau,
nichts damit
eigentlich
zu tun.
Gar nicht, natürlich hilft es im Alltag, weil ich halt trotzdem das rundherum schärfer sehe. Mhm. Aber grundsätzlich optimiere ich mich oder mein Umfeld eher schon so, dass ich wirklich die Räume und wo ich arbeite und lebe und Sachen mache, versuche halt bestmöglich nach meinen Bedürfnissen halt zu adaptieren. Weil, also ich habe mir vorher überlegt, ob ich vielleicht ein kurzes Beispiel gibt, damit
bitte,
man sich das ein bisschen
auf
besser
jeden
vorstellen
Fall,
kann.
Auf jeden Fall, weil ich glaube, dass es wirklich schwierig ist für Menschen, IC zu denen, die nicht einmal wirklich Dioptrien oder Brille tragen müssten. Also ich habe so 0,5 oder 0,75 Dioptrien und allein, dass ich da jetzt schon so fasel, merkt man, ich bin keine tagtägliche Brillenträgerin. Das heißt, die kann man das gar nicht vorstellen. Also bitte voll gerne ein Beispiel liefern, wie die das genau beeinträchtigt beziehungsweise wie du es für dich optimierst.
Also ich habe mir überlegt, wenn man sich eine Meeting-Situation vorstellt mit einem eher größeren Meeting-Tisch und in dem Raum gibt es zum Beispiel 1, 2, 3 Fenster und du hast dann nur einen Beamer, weil irgendwer eine Präsentation herzeigt und ich gehe mir davon aus, dass man die gegenüberliegende Person so 2 Meter entfernt von mir sitzt und vielleicht scheint da nur die Sonne genau auf das Gesicht, dann sehe ich den Tisch und ich sehe natürlich auch die Person, ich sehe die Umrisse, ich sehe die Haare, aber ich sehe die Gesichtszüge nicht mehr. Also die verschwimmen quasi in dem Hintergrund von der Hautfarbe. Und das heißt, ich sehe zwar die Handlungen oder wenn der agiert mit seinen Händen oder so, aber ich kann die Gesichtszüge einfach nicht wahrnehmen. Oder ich kann zum Beispiel vom Beamer nichts lesen. Also ich sehe, dass ein Beamerbild da ist und das, was projiziert wird, aber die Buchstaben verschwimmen so, weil halt bei meiner Krankheit das so ist, dass ich jetzt sehr lichtempfindlich bin. Mhm. Das heißt, das Licht blendet mich auch sehr oft. Und genau, das kann ich zum Beispiel auch nicht machen. Oder ein Alltagsbeispiel wäre auch, dass ich Anzeigetafeln von öffentlichen Verkehrsmitteln eigentlich nicht sehen kann. Also die Tafel schon, aber halt nicht das, was angezeigt wird.
Genau. Was draufsteht. Wie navigierst du die da? Also jetzt steigen wir natürlich schon sehr tief da in deine Alltagssituation ein, aber mir interessiert das und wahrscheinlich die Hörerinnen und Hörer auch. Fragst du dann einfach?
Jein, also eigentlich bin ich sehr, sehr froh, dass ich in dieser Generation auf die Welt gekommen bin, weil natürlich es super viele digitale Tools gibt, die mir mein Leben erleichtern. Also es gibt auf jedem iPhone mittlerweile eine Zoom-Funktion, es gibt Google Maps, Gott sei Dank. Es gibt die Möglichkeit, dass man das Smartphone die Helligkeit ganz runterdreht, was bei mir immer so ist, oder den Text größer macht. Und deswegen kann ich mich eigentlich sehr, sehr gut navigieren, weil ich eben diese digitalen Landkarten quasi habe und keine Schilder etc. mehr lesen muss. Aber ich kann mir es eigentlich gar nicht vorstellen, wie es ohne das wäre. Also mein Handy ist für mich nicht nur ein Gebrauchsgegenstand per se, sondern erleichtert mir wirklich mein Leben. Mhm. Immens, ja.
Jetzt hast mal du erzählt in einem unserer Vorgespräche, dass du eigentlich von Haus aus ein visueller Mensch bist. Das stelle ich mir unglaublich schwierig vor, wenn man eigentlich ein sehr visueller Mensch ist und dann eine Sehbeeinträchtigung hat. Wie bist du mit deiner Diagnose umgangen? Das war mit 18 circa.
Ja, genau.
Beziehungsweise auch, wie hat sie deine, darf ich Behinderung sagen?
Ja, sicher,
zu dem,
auf jeden Fall.
Wie hat sich deine Behinderung auf dein Leben ausgewirkt? Und wie hast du sozusagen, du hast jetzt schon ein paar Beispiele gebracht, aber was hast du wirklich Gravierendes verändern müssen? Oder wie kann man sich das, sag ich mal, als Mensch, der damit keine Berührungspunkte normalerweise hat, vorstellen?
Ja, also grundsätzlich war es wirklich so, dass ich halt mit 18, wie du gesagt hast, die Diagnose bekommen habe. Und das setzt natürlich voraus, dass wir schon einige Augenarzttermine davor gehabt haben, wo ich einfach diese digitale Anzeige nicht lesen habe können, weil ich habe zwar gesehen, dass da irgendwas oben steht, aber mir hat halt das Licht immer so geblendet. Und das hat dann schon einige Jahre gedauert, bis man überhaupt draufgekommen ist, was das eigentlich ist. Und die Schwierigkeit, mit dem umzugehen, war eigentlich, dass die Ausgangslage dann war, okay, ich habe eine hochgradige Sehbeeinträchtigung. Und es ist jetzt einmal so, wie es ist zu dem Zeitpunkt war. Und zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich verhältnismäßig nur sehr, sehr gut gesehen, würde ich sagen. Und ich habe halt die Information bekommen, es wird schlechter werden in den nächsten 5 Jahren. Es gibt zu wenige Studien, dass man mit Sicherheit irgendwas sagen kann. Es gibt keine Medikamente, es ist nicht heilbar. Und es gibt Forschungen, aber die werden wahrscheinlich erst in Jahrzehnten spruchreif. Und deswegen eigentlich für mich halt nicht mehr, irgendwie sind für mich nicht mehr relevant, weil man sagt, dass der Krankheitsverlauf vor allem bis 25 halt wirklich arg ist und dann stagniert es ein bisschen. Mhm. Und das war eigentlich die große Schwierigkeit, weil ich halt am Anfang rausgegangen bin und mir gedacht habe, okay, ich habe das jetzt, aber mein Leben war ja so wie bisher. Und ich habe das eigentlich versucht zu ignorieren, größtenteils. Und irgendwann ist es halt dann wirklich schlechter geworden und dann habe ich halt aktiv lernen müssen, damit umzugehen. Und ich glaube, was das Wichtigste war grundsätzlich, ist halt, dass ich gezwungen war, andere Lösungen zu finden. Also eben bei den Anzeigetafeln, dass ich schaue, dass ich vorher auf Google Maps schaue. Wann kommt die nächste Wind, dann weiß ich, wann ich weggehen muss. Oder generell, also auch Schilder zu lesen, mit Zoom-Funktionen zu arbeiten. Und das ist gar nicht so einfach, weil man muss sich halt, damit man das macht, muss man sich eingestehen, dass man das hat. Und muss das halt auch wirklich bis zum gewissen Grad akzeptieren. Und für das habe ich eigentlich sehr, sehr lange gebraucht, um das zu machen. Und weil du vorher gesagt hast, ich bin ein visueller Mensch, bin ich eigentlich nach wie vor. Das Problem war halt eigentlich, also auch auf der Uni, ich bin so ein Leuchtstift-Post-it-Mensch gewesen und ich habe mich bei der Prüfung halt dann genau an das erinnert, wo was gestanden ist, wo welches Bild war, welcher Leuchtstift, welche Farbe und so habe ich halt gelernt. Und das ist eigentlich extrem spannend, wie der Körper sich selber adaptiert, weil mein auditives Informationsverständnis hat sich komplett geändert. Also ich merke mal extrem viel, was mir Leute erzählen. Ich bin draufgekommen, dass wenn Leute Präsentationen halten, sie eigentlich die wichtigsten Sachen eh sagen und man die Folien eigentlich gar nicht braucht, zum Beispiel.
Im Best Case.
Genau, im Best Case. Aber halt so für mich als Zuhörerin hat sich das halt total verändert. Also ich merke mir viel mehr durchs Hören, weil halt eben meine Sehkraft eingeschränkt ist und das stellt sich eigentlich automatisch um. Mir ist es halt irgendwann erst später eigentlich bewusst worden, dass das jetzt so ist und dass ich da halt aktiv damit arbeiten kann. Mhm. Aber es war ein langer Prozess auf jeden Fall.
Das glaube ich. Hast du einen Führerschein? Also darfst du einen Führerschein machen?
Also grundsätzlich, das ist eigentlich wahrscheinlich das schlecht investierteste Geld meines Lebens gewesen, weil ich hab tatsächlich einen Führerschein gemacht und habe ihn dann aber freiwillig vor der zweiten Perfektionsfahrt abgeben, weil ich gemerkt habe, es wird schlechter und weil ich das für mich selber einfach nicht verantworten habe können, dass ich Auto fahre, weil ich hätte es sicher machen können. Was eigentlich eh arg ist, weil dann hätte ich bis jetzt einen Führerschein und jetzt darf ich ganz sicher nicht mehr fahren. Also vorher und deswegen habe ich das dann Gott sei Dank ihn abgeben dürfen, weil für mich war das schon echt keine schöne Zeit, auch das Autofahren zu lernen, weil ich halt selbst wie nur unter Anführungszeichen gut gesehen habe oder gut genug fürs Autofahren, ständig die Panik gehabt habe, dass ich irgendwas nicht sehe, weil es halt immer im Hinterkopf war. Und deswegen war das eigentlich eher befreiend, dass ich dann gesagt habe, okay, das passt so für mich ohne Führerschein.
Weil man sozusagen seinem eigenen Sehsinn nicht mehr vertrauen kann.
Genau, ja.
Mhm. Ja. Ja, ich glaube, dass das extrem schwierig ist. Danke dir, dass du da so ehrlich warst. Jetzt hast du die selbstständig gemacht als Wedding- und Eventplanerin.
Ja, genau.
Was mega ist. Ich glaube, das war mein Traumjob gewesen. So, ich weiß nicht, ob du den Film mit Jennifer Lopez kennst.
Ja,
ich glaube,
okay.
Es heißt sogar Wedding Planner. Also mega cool. Aber wie schwierig war das insbesondere auch als jemand, der eine Sehbeeinträchtigung hat. Weil ich stelle mir das schon ein, ich meine, das sind eigentlich beides, sowohl im Wedding-Bereich, also Event-Bereich, ist natürlich sehr visuell. Alleine, sage ich mal, mit den größeren Herausforderungen, die du oft einmal im Alltag bewältigen musst, die du jetzt gerade so aufzählt hast. Man muss einfach andere Lösungen finden. Aber gerade Selbstständigkeit, sie aufzubauen, das ist so schon nicht so einfach mit den normalen, sage ich mal, unter Anführungszeichen normal. Ich tue mir dann so schwierig, das so als normal zu betiteln.
Ja,
ich würde
sagen, Umstände. Also normale Umstände.
Genau, die normalen Umstände, das ist auch oft schon mal richtige, also da werden da sicher einige Steine in den Weg gelegt. Aber wie war das für die?
Also grundsätzlich kann ich das von zwei Seiten so ein bisschen beantworten. Die eine Seite ist, es war für mich extrem befreiend, weil man muss sich vorstellen, mittlerweile kenne ich mich mit meiner Sehbehinderung ziemlich gut aus und weiß, was verbessert, also meine Sehkraft bis zum gewissen Grad, dass es mir einfach leichter tut, auch mit dem Bildschirm zu arbeiten etc. Mhm. Und natürlich, jetzt bin ich selbstständig, jetzt habe ich mein eigenes Büro. Jetzt kann ich das halt wirklich genauso adaptieren, wie es halt für mich perfekt passt. Mhm. Oder zumindest das Bestmögliche rausholen. Und das ist natürlich im Arbeitskontext sonst nicht so einfach, weil man natürlich Kolleginnen hat und auf die möchte ich ja auch Rücksicht nehmen. Also die sollen ja nicht nur auf mich Rücksicht nehmen, sondern dass es halt für alle passt. Und von dem Aspekt war es eigentlich ziemlich befreiend, weil ich halt jetzt auch die digitalen Tools so verwenden kann für mich selber, die wirklich perfekt für mich passen. Auf der anderen Seite natürlich, also wie du schon gesagt hast, ich glaube, es hat jeder so ein bisschen den, was mache ich eigentlich da im Moment, wenn man sich selbstständig macht, zu gewissen Phasen. Und ich habe natürlich auch sehr im Hinterkopf gehabt, okay, was ist, wenn es wirklich schlechter wird? Also mit dem bin ich ja nach wie vor trotzdem konfrontiert, weil das kann mir ja keiner sagen. Und ich würde sagen, zum jetzigen Zeitpunkt kann ich jetzt super meinem Job nachgehen, weil es bei mir wirklich um die Schärfe geht. Also ich sehe genau immer grundsätzlich alles, nur halt nicht unbedingt scharf. Und oder es kommt halt ein bisschen auf den Raum drauf an, in dem ich mich befinde. Und ja, also das ist grundsätzlich dabei halt nur sehr, sehr gut möglich. Und ich habe gelernt, dass ich, wenn ich was wirklich im Netz sehe, wo ich davon überzeugt bin, das muss ich jetzt scharf sehen, dann frage ich um Hilfe. Also das habe ich mittlerweile gelernt, dass das okay ist, wenn man das tut. Und deswegen passt das ganz gut. Aber natürlich hast du immer im Hinterkopf trotzdem bis zu einem gewissen Grad, was ist, wenn es schlechter wird. Weil ich komme eigentlich aus einem sehr sicheren Job. Und natürlich ist das halt dann nur mal ein Punkt, den man halt bedenken muss, wenn man Behinderung hat. Genau, allerdings habe ich so viel Leidenschaft dafür, dass ich trotzdem sehr glücklich mit der Entscheidung bin.
Voll gut. Wie reagieren Kunden auf das?
Lustigerweise eigentlich sehr, sehr gut. Also generell eigentlich alle neuen Personen, die kennenlernen im Arbeitskontext, reagieren eigentlich alle sehr positiv. Natürlich muss ich auch dazu sagen, es kommt immer bei mir ein bisschen drauf an, wie weit ich es kommuniziere. Mhm. Weil das ist immer eine schmale Gratwanderung, weil ich möchte Menschen auch nicht vor den Kopf stoßen. Und in manchen Meetings ist es mir schon passiert, dass ich es einfach gar nicht gesagt habe und das hat trotzdem voll gepasst. Und in manchen Situationen, ich gehe grundsätzlich offen damit um, aber ich möchte es dann nicht immer so in den Raum stellen und dann weiß keiner, was ich drauf sagen sollte. Aber grundsätzlich fragen Leute nach, was ich auch voll gut finde, weil ich finde, durch Kommunikation schafft man dann ein gutes Miteinander. Das ist natürlich interessant, wenn wer sagt, der Sehbehinderung und du kannst ja nicht vorstellen, was der sieht oder was der nicht sieht. Also sehr mit Interesse eigentlich schon behaftet, aber jetzt nicht negativ eigentlich.
Das ist zum einen einmal extrem gut, aber du sprichst da was an, worauf eigentlich meine nächste Frage abzielt. Du lebst mit einer unsichtbaren Behinderung, nämlich literally, weil man dir das von außen gar nicht ankennt. Also null. Und das ist natürlich Fluch und Segen zugleich, weil du andererseits wahrscheinlich ein relativ normales Leben leben kannst.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Andererseits, bezogen jetzt zum Beispiel auf diese Umstände, dass man am Kunden das jetzt nicht offenlegen muss, weil er es eigentlich nicht sieht. Und wenn es jetzt nicht, sage ich mal, zu irgendwelchen Hindernissen führt, warum ansprechen? Ja, also du gehst ja offen mit dem um, aber keine Ahnung, ich breite ja in meiner Selbstständigkeit nicht jegliche privaten Dinge vor Kunden normalerweise aus. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass unsichtbare Behinderung dich ja in manchen Lebenssituationen einfach, wie der Name schon sagt, behindert. Welchen Missverständnissen begegnest du oft in meinem Alltag? Gibt es da irgendwas, also gerade in Bezug eben auf diese Unsichtbarkeit deiner Beeinträchtigung?
Ja, schon, weil es gibt da immer ein paar lustige Situationen auch, die mir wirklich tatsächlich schon sehr oft passiert sind. Egal ob mit Kundinnen oder auch sonst mit in Team-Meetings oder so, wo jetzt nicht alle Personen tagtäglich mit mir agieren. Weil die Personen, die eng mit mir zusammenarbeiten oder mit meinem Umfeld, die wissen zum Beispiel, wenn sie mir was sagen wollen digital auf einem Handy, dann rannt die Helligkeit runter, bevor sie mir was sagen. Also solche easy Sachen. Und das wissen natürlich andere oftmals nicht. Und gerade in Situationen, wo ich jetzt nicht den ganzen Raum abdunkeln kann oder anders verändern kann auf die Schnelle, das besser für mich passt, habe ich schon sehr oft die Frage gekriegt, ob ich nicht eine stärkere Brille brauche, ob ich überhaupt eine Brille brauche. Und das ist halt schon eine Situation, also ich weiß, das meint ja keiner BS grundsätzlich, aber es ist schon, ich habe noch immer nicht die perfekte Antwort drauf gefunden, muss ich ehrlich gestehen, weil ich habe dann schon manchmal gesagt, nein, das hilft auch nichts mehr. Und wenn es dann zum Nachfragen, dann sage ich, ja, ich habe eine hochgradige Sehbehinderung. Und dann finden sie meistens, oder andere Personen, sehr, sehr viel vor den Kopf gestoßen, was ich verstehe, weil ich war ewig braucht, dass ich irgendwie damit umgehe. Und dann versuche ich halt natürlich, das schon ein bisschen zu beschreiben, wenn Interesse besteht, aber ich möchte das halt auch kaum irgendwie so aufdrängen. Also das ist schon ein bisschen eine tricky Situation. Und was halt auch ist, zum Beispiel, wenn ich ein Meeting habe irgendwo, dann schaue ich, dass ich immer eigentlich als erstes da bin, so 5 bis 10 Minuten vorher. Grundsätzlich, weil ich Pünktlichkeit wichtig finde, aber auch, weil dann die Personen mich finden müssen und ich muss nicht die Personen finden. Und das ist eigentlich sehr angenehm für mich, weil ich mir natürlich gerade an einem helllichten Tage mit sehr viel Sonnenlicht viel schwerer tue, wie wenn es ein grauer Regentag ist zum Beispiel.
Das heißt, du würdest da immer lieber ein dunkles, kleines Café als Meeting-Spot aussuchen, als quasi die Sonnenterrasse um 12 Uhr mittags.
Ja, das kommt tatsächlich ein bisschen drauf an, weil ich mittlerweile so gut damit umgehen kann, dass ich, glaube ich, auch Meetings ganz gut führen kann, ohne dass ich jetzt das Gesicht von dem anderen per se sehe. Aber natürlich, also wenn es rein von der Sehbehinderung her geht, dann auf jeden Fall, ja.
Ich habe da jetzt eine anschließende Frage, einfach weil es mich interessiert. Erinnert man sich, sage ich mal, noch an die Zeit, wo du ganz scharf gesehen hast? Also kannst du dir das nur vorstellen, wie das anders ist?
Das ist eine spannende Frage und ich würde eigentlich eher sagen, nein. Also es ist eher so, dass ich rational weiß, das habe ich mal gesehen, aber es ist, ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, wie es war, wenn man scharf sieht. Und vor allem, es ist jetzt nur immer ein bisschen schwer für mich zu beschreiben, was ich nicht sehe, weil... Beschreibe mal, was du nicht siehst.
Na, voll halt schwierig, richtig, weil du warst ja nicht.
Schwierig,
was,
ja,
was ist sozusagen, was sagen die anderen? Ich finde, das ist generell Sehen, ist sowas Individuelles, auch weil es ja viel mit Wahrnehmung zusätzlich zu tun
Fall,
hat.
Auf jeden Fall, ja.
Ist fast genau das Gleiche wie Hören, ja. Also, nur um da ein kurzes Beispiel zu erzählen, mein Freund und ich, wir waren jetzt gerade auf Urlaub und wir sind am Flughafen gesessen, nur mehr seine AirPods haben funktioniert, meine waren Akku aus. Wir haben mit seinen AirPods gemeinsam gehört und ich mir dachte, mir blass das Trommelfell weg und ich zu ihm gesagt, das geht nicht, du musst leiser schalten, das hört ich nicht aus. Und er hat mir angeschaut und gesagt, ich höre das sonst nicht. Und ich war so, oh mein Gott. So, aber so unterschiedlich funktionieren halt einfach auch Sinne.
Ja, voll. 100%ig, ja.
Und so stellen wir das halt beim Sehen genauso vor. Und du kannst halt wahrscheinlich nicht das eine Sehen mit dem anderen vergleichen. Da kann man ja eine philosophische Frage auftun, angefangen von Farben, ja.
Ja, auf jeden
Siehst
Fall.
Siehst du dieses Grün oder dieses Grau genauso wie ich?
Ja.
Oder nennen wir nur unterschiedliche Farben anders oder Gleichheit? Ja,
ja, auf jeden Fall. Ja, Wahrnehmung ist sehr subjektiv. Das stimmt auf jeden Fall. Und das macht es ja, glaube ich, so schwer, dass man es beschreibt. Und halt auch wie am Gegenüber beschreibt, was ich halt eben nicht sehe. Aber ich probiere es trotzdem immer.
Ja, voll gut. Und auch dein Beispiel vor allem mit dem Meetingraum. Also ich glaube, man kann sich das schon gut vorstellen. Ich finde das Medium Podcast eigentlich, wo du eben nicht sehen kannst, finde ich eigentlich ja total schönes, um deine Geschichte gemeinsam zu erzählen.
Ja, das stimmt. Du hast recht. Ja.
Jetzt mache ich einen totalen Themenswitch. Und zwar hast du im Sommer 2023 ein Burnout gehabt, hast du mir erzählt.
Ja, stimmt.
Richtig krass, wenn man sich überlegt, dass du 26 Jahre jung bist. Kannst du ein bisschen erzählen, was deine Anzeichen dafür waren und auch wie du damit umgegangen bist?
Ja, sehr gerne. Also es ist gar nicht so ein großer Themenswitch eigentlich, weil ich rückblickend auf jeden Fall sagen kann, dass meine Behinderung natürlich auch bis zu einem gewissen Grad dabei getragen hat, weil ich gerade in der Phase, wo es dann schlechter worden ist, schon, ich meine, ich bin grundsätzlich ein sehr motivierter Mensch und ein sehr leidenschaftlicher Mensch, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich muss doppelt und dreifach so viel leisten wie jeder andere, damit ich quasi das ausgleiche und damit ich keinen Nachteil habe. Und ich habe das nicht nur jedem anderen beweisen müssen, sondern vor allem halt mir selbst. Und das hat dann auch dazu geführt, in Kombination mit dem, dass ich meinen Job wahnsinnig gerne mache und ich glaube auch nicht so schlecht, dass ich halt nicht Nein sagen habe können, ich Herausforderungen super gefunden habe, also tue ich bis heute, aber halt ein bisschen dosierter dieses jetzt. Und ich halt einfach wirklich nur mehr gearbeitet habe. Also wirklich nur mehr gearbeitet. Ich habe überhaupt keine Abgrenzung gehabt. Ich habe auch vergessen zu essen. Ich habe entweder sehr, sehr viel geschlafen, weil ich wirklich einfach, ich habe mit meinem Freund auf der Couch geredet am Abend, wie ich heimgekommen bin und bin wirklich so 10 Minuten später im Sitzen eingeschlafen, weil ich einfach so fertig war. Oder ich war ständig unter Strom und habe eben nicht mehr schlafen können. Und das waren so die ersten Anzeichen eigentlich, bis ich eines Tages wirklich, das weiß ich nur, bin ich am Freitag früher von der Arbeit heimgegangen, weil ich gesagt habe, ich habe eine super anstrengende Woche gehabt, die muss jetzt einmal schlafen und dann mache ich am Wochenende weiter. Und dann habe ich am Samstag in der Früh, um 8 Uhr oder so, mich hingesetzt und wollte eigentlich eine E-Mail schreiben. Und das E-Mail war jetzt wirklich nicht sonderlich schwierig zu schreiben an sich. Und ich habe den Laptop aufgemacht, habe das Passwort eingetippt und habe einfach wirklich zum Weinen angefangen und habe einfach diese E-Mail nicht schreiben können. Also ich habe nicht einmal, ich habe Outlook nur geöffnet und das war es aber. Also ich habe einfach wirklich nicht mehr können. Und das war wirklich richtig arg, weil ich so verzweifelt war in dem Moment, weil ich halt mich schon sehr, sehr viel auch von meinem Selbstwert der Arbeit zugeschrieben habe und was ich leiste. Und auf einmal habe ich das nicht mehr können. Und das war einfach mit sehr, sehr viel Verzweiflung, Traurigkeit und halt auch Wut gekennzeichnet, diese Situation. Ja, und am Montag drauf bin ich dann zu meinem Hausarzt gegangen, der wirklich auch super reagiert hat und der hat mich dann krank geschrieben und ja, gesagt, das ist auf jeden Fall Verdacht auf Burnout und in der Reha haben sie das halt auch bestätigt.
Du hast dann eine psychosoziale Reha gemacht. Wie hat die dir geholfen, deine Arbeits-, vor allem Arbeitsweise, aber auch Lebensweise irgendwie auch zu verändern? Also wie kann man das vorstellen? Welche konkreten Schritte unternimmst du jetzt, weil du es halt einfach besser weißt, um dich zum Beispiel auch selbst zu priorisieren, damit das eben nicht mehr passiert?
Ja, also grundsätzlich kann ich jedem empfehlen, einmal mit Hausarzt oder einer Hausärztin oder Psychotherapeutin zu sprechen über das Angebot der psychosozialen Reha, weil ich habe das nicht gewusst, dass es das überhaupt gibt. Und ich habe das wirklich meinem Hausarzt zu verdanken, der zu mir gesagt hat, ob ich das nicht ausprobieren möchte. Und man muss sich das wirklich so vorstellen, du bist halt 6 Wochen weg vom Alltag, weg vor allem. Also du kannst natürlich schon telefonieren und so, aber grundsätzlich tust du 6 Wochen nichts anderes, wie dir auf dich selber zu fokussieren und auf deine Psyche. Und das ist sicher das Anstrengendste, was ich jemals gemacht habe. Und ich glaube, ich habe schon sehr viel anstrengende Sachen gemacht. Und was ich halt vor allem gelernt habe in dieser Zeit, ist halt, wie gut Pausen sind. Und dass das nicht heißt, dass ich deswegen weniger irgendwie leiste oder weiterbekomme, sondern einfach, dass mir das wirklich hilft, auch in meiner Kreativität. Und dass ich halt einfach Energie sammeln kann durch Pausen. Und wie wichtig dass das eigentlich ist. Und das ist eigentlich so das eines der größten Learnings und eben auch, dass ich halt achtsamer durchs Leben gehe und halt das Leben auch bis zum gewissen Grad halt genießen lerne und das lerne ich nach wie vor, weil ich halt, also in dieser akuten Burnout-Phase, eigentlich kurz davor, war es halt so, ich habe auch Termine mit Freundinnen in meinen Terminkalender geschrieben und habe halt das so kalkuliert, dass ich halt dann gewusst habe, ich bin um 10 Uhr am Abend nur daheim und dann tue ich weiterarbeiten.
Das kenne ich sehr gut.
Also so, und das ist halt wirklich sehr, sehr lang und sehr, sehr intensiv so gegangen und das ist eigentlich das Größte, was ich halt auf der Reha gelernt habe und jetzt muss ich sagen, funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut, würde ich selber sagen, weil ich habe jetzt da wieder mit regelmäßigem Sport angefangen und das sind halt jetzt für mich auch Fixtermine in meinem Kalender, weil das mit dem Kalender kann ich einfach nicht ablegen und das habe ich ja so akzeptiert für mich selber, aber das sind halt wirklich so Must-Do-Termine für mich und das, was auch sehr, sehr positiv war, ist, dass ich halt mein Büro ausgelagert habe von zu Hause. Also ich arbeite eigentlich gar nicht mehr zu Hause oder sehr, sehr selten und dann nur sehr kurz. Und das hat mir auf jeden Fall auch geholfen, dass ich halt diese aktive Abgrenzung, finde ich, den Umständen entsprechend sehr gut hinbekomme.
Ich kann dem so viel abgewinnen, wirklich. Aber ich glaube, es ist ein voller Prozess. Also ich kenne sehr viele dieser Verhaltensweisen, die du da gerade beschrieben hast. Und ich glaube, dass unserer Generation ja ganz oft irgendwie nachgesagt wird, dass bei uns nur mehr Work-Life-Balance zählt. Ich glaube und habe mich heute auch tatsächlich mit jemandem darüber unterhalten, dass da ein bisschen zwei Lager gibt. Also es gibt, glaube ich, die, die es maßlos übertreiben. Da zähle ich die jetzt einmal dazu. Und ich glaube, ich bin auch so eine Kandidatin. Und dann gibt es halt auch Menschen, die es vielleicht einfach auch schon anders begriffen haben, die einfach vielleicht auch anders priorisieren. Und anders heißt ja nicht schlecht. Ja, also wir sind halt so in unserem gesellschaftgeprägten Normen, ja, egal in welchem Bereich. Und am Ende musst ja nur du glücklich sein. Also man muss halt selber für sich eine Balance finden, dass man vor allem langfristig glücklich ist im Leben.
Ja, ich glaube, da sprichst du was ganz was Wichtiges an, weil vor allem halt auch diese Balance, die schadet für jeden, glaube ich, auch anders aus.
100%.
Und ich glaube, die verändert sich ja im Verlauf des Lebens einige Male. Aber es ist halt genau das. Also ich glaube, da muss jeder seine eigene Abgrenzung halt finden. Das Einzige, was ich halt wirklich gelernt habe, ist, dass halt mir Pausen nicht nur gut tun, sondern mir halt auch wieder Energie zurückgeben, damit ich halt dann wieder weitermachen kann. Und das war eigentlich ein sehr signifikantes Learning, würde ich sagen.
Extrem. Man sagt ja, also ich glaube, da gibt es irgendeine Quote, die mir jetzt nicht einfällt, aber im übertragenen Sinne heißt es, Pausen sind oft einmal das Produktivste, was du machen kannst. Und ich glaube, mit dem kann man, sagen wir mal, dieses Kapitel Burnout auch einfach als das ansehen, was es für dich ist, ein Kapitel, ein Teil von dir. Und du versuchst halt jetzt zukünftig alles, dass es halt anders ist, dass du durch Veränderung, durch aktives Tun, durch aktive Pausen, also bewusste Pausen und nicht Pausen mit schlechtem Gewissen, weil ich glaube, auch das ist so sicher, dass man dann einmal sich quasi so eine Pause irgendwie sagt, okay, ich muss jetzt eine Pause machen und dann hat man aber eigentlich durchgehend ein schlechtes Gewissen und greift dann immer wieder zum Laptop und dann, na, ich mache jetzt eine Pause und das geht jetzt nicht. Und dann kann man das auch gar nicht genießen, dann hat man nämlich von der Pause gar nichts, plus man hat nicht gearbeitet.
Ja, das kenne ich zu 100%, vor allem, ich war dann immer mehr gestresst während die Pausen, wie eigentlich, wie wenn ich gar keine gemacht hätte. Und ich muss sagen, für mich ist das halt auch ein großes Learning gewesen, weil ich schon mal dort war, also in dem Burnout-Ding und diese rote Linie so klar überschritten habe, dass ich halt einfach an das kann ich mich sehr, sehr gut erinnern. Also auch wie die Zeit war, wie es mir da gegangen ist und wie hilflos, dass ich mich halt auch gefühlt habe, gerade am Anfang, in den ersten Wochen. Und das flößt mir selber, gegenüber von mir selber irgendwie so viel Respekt ein vor dieser roten Linie, dass ich halt wirklich sehr motiviert bin, dass ich da halt nie wieder gern drüber gehe oder annähernd zur roten Linie komme eigentlich.
Ja, ja, das ist sehr gut. Belinda, ich will jetzt mit dir nur ein bisschen über digitale Barrierefreiheit sprechen, weil ich glaube, dass das nicht nur ein wahnsinnig wichtiges Thema ist, sondern auch ein Thema, zu dem du wahrscheinlich auch einiges sagen kannst. Du hast vorher schon ein bisschen gesprochen darüber, wie du dir selber deine Lösungswege suchst und findest. Wie ist denn da generell das gesellschaftliche Angebot? Also gerade wenn man eine Sehbeeinträchtigung hat, wie barrierefrei und vor allem auch digital barrierefrei erlebst du denn die Gesellschaft?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich wahrscheinlich pauschal gar nicht so gut beantworten kann. Was ich sagen kann, ist, dass man halt gerade auch bei Webseiten und generell beim Online-Auftritt, also auch bei Social Media, gibt es barrierefreie Angebote. Es gibt Alternativtexte, dass man zum Beispiel mit einem Screenreader sie digitale Inhalte vorlesen lassen kann. Mhm. Das gibt es grundsätzlich, das Angebot. So arbeiten da sehr, sehr viele Menschen mit Blindheit oder eben einer Sehbeeinträchtigung. Auch ich manchmal, es kommt ein bisschen darauf an, wie es Licht gerade ist und wie dass ich gerade halt lesen kann. Da gehört aber auch dazu, dass man zum Beispiel auf Websites per Zoom die Schrift einfach größer machen kann und quasi nicht in die Website hineinzoomen muss, sondern nur die Schriftart verändert und den Kontrast zum Beispiel. Also das sind ganz so einzelne Maßnahmen, die man setzen kann, wenn man selber zum Beispiel eine Webseite hat, damit schon Barrieren abgebaut werden. Aber das ist halt total individuell und es gibt zwar Vorschriften grundsätzlich dazu, aber die betreffen halt auch nicht alle Unternehmen. Mhm. Und deswegen ist es halt, finde ich, gerade im privatwirtschaftlichen Kontext oftmals nur schwer, wirklich barrierefreie Webseiten und Online-Inhalte zu finden. Vor allem, weil man muss aber auch sagen, aus der anderen Perspektive, es ist halt gar nicht so einfach, das selbstständig umzusetzen. Also selbst wenn man jetzt sagt, man möchte das unbedingt machen als Unternehmer oder Unternehmerin, dann ist das gar nicht so einfach eigentlich.
Und was würdest du sagen, wenn du dir jetzt fleckweg irgendwie eine Sache wünschen dürftest zum Thema digitale Barrierefreiheit? Kann auf dein Leben persönlich bezogen sein, aber auch generell. Was wäre das?
Ich glaube, ich würde das aus Sicht einer Unternehmerin beantworten. Mhm. Und zwar, ich würde sagen, dass es mehr konkretes und gebündeltes Wissen dazu geben sollte. Und zwar auch so, dass man halt selbstständig umsetzen kann. Weil ich glaube, dass gerade sehr, sehr viele kleinere Unternehmerinnen oder Unternehmen gar nicht auch die finanziellen Mittel haben, selbst wenn sie das machen möchten, weil das ist extrem teuer, wenn man das mit einer Agentur oder so umsetzt, dass man sich das leisten kann und damit da dieser Effort ein bisschen mehr vielleicht auch gefördert wird für Leute, die das wirklich auch umsetzen möchten.
Ich glaube, dass da natürlich auch jetzt einmal, und das tragen wir ja trotzdem ein bisschen mit der Podcast-Episode auch bei, sensibilisiert werden muss dafür, weil ja oft vielleicht da gar nicht dieses Bewusstsein besteht. Ja? Also, sage ich mal, Unwissenheit schützt dich nicht, unter Anführungszeichen. Aber ich glaube, dass das voll wichtig ist, dass man halt auf solche Dinge Acht gibt. Aber dafür muss man halt wissen, dass es für Menschen ein Thema ist und dass das ganz wichtig ist, dass ich halt auf sowas auch Acht geben muss, weil ich sonst einfach echt Zielgruppe ausschließe.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich muss auch wirklich sagen, aus eigener Erfahrung und auch von meinem Umfeld, ich als quasi Betroffene bin natürlich da jetzt schon viel sensibler und mein Umfeld 100%. Auch, aber ich bin mir leider, oder es ist einfach so, das kann man ehrlich so sagen, sicher, dass es bei mir auch anders aussehen würde, wenn ich und mein Bruder diese Krankheit nicht hätten. Mhm. Und dann wäre ich sicher auch nicht so sensibel für diese ganze Thematik.
Du betreust den Diversity Ball.
Ja, genau.
Ja, richtig cool. Gratuliere dir dazu.
Danke.
Ist ja ein Megaprojekt. Also gerade, sage ich mal, für eine junge Selbstständige. Kannst du ein bisschen erzählen, wie du vor allem auch Barrierefreiheit oder auch digitale Barrierefreiheit, je nachdem, was dir leichter fällt zu beantworten, beziehungsweise auch Inklusion bei solchen Events, wie du das sicherstellst oder wie du das auch forcierst?
Ja, also grundsätzlich kann man sagen, dass wir beim Diversity Ball, der im Wiener Rathaus stattfindet, versuchen natürlich, das ist eins unserer Hauptthemen, Toleranz, Akzeptanz, gleichberechtigte Teilhabe, Inklusion und Diversität wirklich halt zu fördern. Und wir wollen halt wirklich die Vielfalt unserer Gesellschaft feiern an diesem Abend. Also das sollte man vielleicht dazu sagen, deswegen haben wir da so viele Maßnahmen, die wir umsetzen. Und bei uns fängt es eigentlich schon an bei den KünstlerInnen, die sehr, sehr vielfältig sind in dem, was sie tun. Also wir haben zum Beispiel eine Gebärdensprach-Dolmetscherin, die, also wie bei der Rihanna vom Super Bowl, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Sowas zum Beispiel. Wir haben auch Künstlerinnen mit Blindheit oder Tänzerinnen im Rollstuhl. Also wir sind auch auf dieser Ebene sehr auf Inklusion und Vielfalt bedacht. Und des Weiteren schauen wir heute, dass wir auch die Barrieren aller Arten irgendwie abbauen. Von den finanziellen Barrieren, dass wir schauen mit einem eigenen Partnerprogramm, dass wir das so vielen Menschen wie möglich ermöglichen, dass die überhaupt hingehen können, die das eigentlich sonst wahrscheinlich nicht könnten. Bis hin zu, wir haben eigene Communication Angels, die in Gebärdensprache dolmetschen, damit halt sie Menschen miteinander unterhalten können, die das halt sonst nicht tun könnten. Und vor allem hinsichtlich auch digitaler Barrierefreiheit sind wir dieses Jahr dran, dass wir halt auch Bar- und Getränkekarten sozusagen Barrierefreiheit auch digital anbieten, dass man sie die vorlesen lassen kann, dass die auch übersetzt werden in Gebärdensprachvideos zum Beispiel und dass man halt an jeder Bar auf jede Art und Weise halt Getränke bestellen kann. Und das ist eigentlich das Schöne, was man bei dieser Veranstaltung sieht und deswegen mache ich die ja so gerne, ist halt, dass Menschen mit unterschiedlichen Backgrounds da gemeinsam einfach eine Nacht lang feiern und halt auch die Vielfalt feiern. Und ich kriege da immer Gänsehaut, wenn ich das so sage, weil das ist halt wirklich sehr, sehr schön, wenn die miteinander agieren. Und ich glaube, so funktioniert eine gelebte Inklusion.
Das glaube ich auch. Ich habe dem gar nichts mehr wirklich hinzuzufügen. Ich kriege da auch richtige Gänsehaut, wenn du darüber sprichst. Man merkt, du hast da extreme Leidenschaft dafür. Voll schön. Du hast da im Vorgespräch was total Schönes gesagt, und zwar, dass du Brücken zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen schlagen möchtest und dass dir das ein wahnsinniges Herzensprojekt ist und einfach eine große Vision auch mit deiner Selbstständigkeit ist. Hast du auch eigene Aktionen, Projekte, die du diesbezüglich planst, oder ist, sage ich mal, die Champions League der Diversity Ball?
Ich würde sagen, sowohl als auch ein bisschen. Also die Champions League ist sicher der Diversity Ball, weil das trotzdem mit 3000 Gästinnen ist und
Wahnsinn.
Die haben halt alle unterschiedliche Bedürfnisse, egal wie und egal welche. Aber natürlich, also in meinem Kopf habe ich schon ganz viele Projekte geplant und deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass ich heute in einem Podcast sein darf, weil ich glaube, der erste Schritt ist wirklich, dass man halt darüber spricht und jetzt bin ich ja bereit, dass ich das tue und tue das auch sehr, sehr gerne, weil ich glaube, dass man mir so Aufmerksamkeit auf dieses ganze Thema und der Awareness irgendwie schafft und ich glaube, das ist der erste Schritt und dann schauen wir, was noch kommt.
Voll schön, voll schön. Abschließend vielleicht noch eine letzte Frage, weil du es ja wirklich aus deiner eigenen Position heraus beantworten kannst. Was würdest du jemandem raten, der ähnliche Herausforderungen wie du jetzt zum Beispiel erlebt hat oder erlebt? Also vielleicht einfach auch nur ein bisschen unsicherer ist. Du wirkst total selbstbewusst und total abgeklärt mit dir und bist eigentlich voll im Reinen mit dir. Zumindest wirkt so, ja. Was würdest du solchen Menschen empfehlen?
Ja, also zuerst, wenn Sie diese Geschichte hören, dann vielleicht mit Bedacht, dass ich ja trotzdem jetzt schon einige Jahre seit der Diagnose damit lebe. Das heißt, es war ein sehr langer Prozess und ich würde zuerst Ihnen wahrscheinlich sagen, dass Sie nicht alleine sind. Aber wenn man sich am Anfang sehr verzweifelt oder hilflos fühlt und alleine damit, man ist auf jeden Fall nicht alleine und vor allem auch, dass es weitergeht. Also, dass es jetzt nicht das Ende ist, sondern einfach neue Perspektiven und neue Lösungen halt auch neue Wege formen. Und ja, Ich glaube, das ist einfach wirklich das Wichtigste. Und vor allem auch, dass alle Gefühle, die man halt hat, eine Daseinsberechtigung haben. Also wie du sagst, ich bin eigentlich wirklich, das kann ich ja nur bestätigen, sehr im Reinen mit mir selber. Und trotzdem ist es so, dass ich 5 Tage im Jahr habe, wo ich sicher sauer auf die ganze Welt bin, weil ich diese Krankheit habe und weil ich was nicht sehe. Oder wenn mir wieder irgendeine blöde Situation passiert ist, wo ich genau weiß, das war, weil ich es nicht gesehen habe. Mhm. Und ich glaube, dass aber auch diese Gefühle sehr wichtig sind und in Ordnung sind, dass man die halt auch hat. Und was ich ja wirklich mitgeben kann, ist kommunizieren. Auch im engeren Umfeld und wirklich halt auch um Hilfe zu fragen, wenn man sie braucht. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass man Hilfe eigentlich auch annehmen darf und dass das eigentlich ja total was Schönes ist. Und das war bei mir auch ein langer Prozess, aber ja, ich glaube, das würde ich so mitgeben.
Voll schön. Danke dir, Belinda. Mein Podcast dieses Jahr steht ja unter dem großen Thema Frauen, die ich bewundere. Und deswegen schließe ich meine Podcast-Episoden immer mit dem, dass ich dir jetzt einfach etwas sage, was ich an dir bewundere. Wir kennen uns noch nicht so lang, aber wenn ich dir da so zuhöre, dann bewundere ich unglaublich deinen Mut. Und man darf das sagen, es ist total mutig, egal ob mit oder ohne Sehbehinderung, dass man sich selbstständig macht in einem Bereich, der doch, würde ich sagen, gut umkämpft ist, wo man einfach auch ja, für sich einstehen muss. Und ich finde das wahnsinnig schön zu sehen und das bewundere ich an dir, dass du dein, sage mal, von außen nicht ersichtliches, aber trotzdem irgendwie dein Plus eins sozusagen zu deinem USP gemacht hast. Also, dass man auch wirklich, dass du vor Lebensfreude strotzt. Und man das einfach voll merkt, mit wie viel Leidenschaft du da an die Sache gehst. Richtig schön zu sehen.
Danke für die lieben Worte.
Jetzt gehört dir aber sozusagen noch der absolute Schluss. Ich sprich eben in diesem Format mit Frauen, die ich bewundere, möchte aber von diesen Frauen auch immer nur so ein bisschen wissen, wen du tatsächlich bewunderst. Und weil es eben in diesem Podcast überwiegend eben um oder mit Frauen sozusagen geht. Welche Frau oder welche Frauen bewunderst denn du?
Ja, also als aktive Zuhörerin deines Podcasts war mir natürlich bekannt, dass diese Frage kommen wird. Und da habe ich ernsthaft wirklich ein bisschen länger drüber nachdenken müssen, weil ich halt eigentlich in meinem Umfeld extrem viele inspirierende Frauen habe, die mit denen ich zusammenarbeite oder interagiere. Aber ich würde trotzdem auf meine Oma zurückkommen.
Oh,
und zwar aus dem Grund, weil also wie sie 90 war, hat sie mit mir noch immer, haben wir immer so Kaffee und Wein, Tratschall quasi gehabt. Und was ich sehr bewundernswert gefunden habe, ist, dass sie auch mit ihren 90 Jahren immer versucht hat, meine Perspektive zu verstehen und sie in mich hineinzuversetzen. Und sie wollte es ja wirklich, sie wollte es erfahren, wie ich das sehe und ich wollte erfahren, wie sie das sieht. Und ich glaube, das ist ein Learning, das ich mein ganzes Leben lang mitnehmen werde, weil ich daraus sehr, sehr viel gezogen habe, auch ihre Perspektive zu sehen und sie sich ja auch von meiner. Und ich glaube, wenn Menschen ehrlich und viel öfters miteinander reden würden und besser kommunizieren, dann wird das zum ganz positiveren Miteinander führen, weil es immer gut ist, wenn man andere Perspektiven sich zumindest anschaut, bevor man darüber urteilt. Und deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall hat mich da meine Oma sehr dazu inspiriert.
Voll schön. Danke dir für diese wunderschönen abschließenden Worte und vielen Dank auch, dass du dir heute Zeit genommen hast, die Folge mit mir aufzunehmen und extra aus Wien gekommen bist. Es war echt sehr inspirierend. Ich habe mir extrem viel mitnehmen können von den Dingen, die du jetzt in der letzten Dreiviertelstunde, muss man fast sagen, 40 Minuten gesprochen hast. Jetzt ganz am Schluss und wir haben es fast durch. Wo findet man die denn online?
Ja, also man findet mich unter billy.events, also mit langem i, oder auf LinkedIn unter Belinda Vollmann. Und auf LinkedIn teile ich ja zukünftig mehr Sachen zum Thema eben Behinderung und Arbeitswelt.
Voll
und meine
schön.
Erfahrung. Genau.
Sehr cool. Verlinkt man natürlich auch noch in den Shownotes und damit verabschiede ich mich auch für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Belinda.
Danke, dass ich da sein habe dürfen.
Und ich freue mich auf euer Feedback zu dieser Folge. Schreibt es mir total gerne auf Instagram, auf LinkedIn. Mir findet es überall unter Eva Langmeier. Schreibt es mir auch voll gern Feedback zu diesem Format. Und sonst verbleibe ich mit schönen Grüßen. Bis in 2 Wochen.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.